Justitias Töchter. Der Podcast zu feministischer Rechtspolitik.
Herzlich willkommen zur 49. Folge von Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Wie immer mit mir. Mein Name ist Selma Garter, ich bin Juristin derzeit in Karlsruhe und...
Und mit mir, ich bin Dana Valentina, ich bin Juristin in Rostock.
Wir sprechen heute in dieser Folge mit Dilken Celebi. Sie ist Vorsitzende der Strafrechtskommission im Deutschen Juristinnenbund. Und wir sprechen mit ihr über Politiken und Maßnahmen gegen geschlechtsspezifische und Partnerschaftsgewalt und insbesondere, was sich die Koalition vorgenommen hat in dem Feld. Wir sprechen darüber, aber wir möchten auch unbedingt sprechen über eine Diskursverschiebung, die wir an diesem Thema beobachten können, aber in der Politik oder im gesellschaftlichen Debatten insgesamt, die uns gerade als Feministinnen sehr besorgen. Wir können ja beobachten, wie sich Antifeminismus und Rassismus zunehmend in diese Debatten einschleicht, beziehungsweise zunehmend ihnen eigentlich zugrunde liegt, sowas wie ein Ausgangspunkt bildet. Eine Normalisierung von rassistischen, sexistischen, demokratiefeindlichen und rechten Positionen. Das ist in manchen Teilen natürlich sehr offensichtlich oder in manchen Bereichen. Also wenn man sich anschaut, dass Merz-Fünf-Punkte-Plan es eigentlich in weiten Teilen dann doch in den Koalitionsvertrag geschafft hat. Wir sprechen ernsthaft über Zurückweisung von Asylsuchenden an den Grenzen, die Aussetzung von Familiennachzug und von humanitären Aufnahmeprogrammen, Einrichtung von Ausreisearrest und Erweiterung der Liste sicherer Herkunftsstaaten. Also wir haben die restriktivste Migrationspolitik seit Jahrzehnten, die diesem Koalitionsvertrag zugrunde liegt. Also ein Maßnahmenpaket, was da vorgesehen ist, was meines Erachtens nur so möglich wurde, weil wir eben insgesamt eine Diskursverschiebung beobachten können, die wir sehr besorgniserregend finden.
Genau, und diese Diskursverschiebung, die zeigt sich nicht nur in diesen sehr vielleicht offensichtlich naheliegenden Politikfeldern, also wie zum Beispiel in der Migrationspolitik, sondern sie durchdringt mittlerweile auch andere Politikfelder und darunter eben auch klassisch feministische Politikfelder, wie etwa den Schutz von Frauen und marginalisierten Personen vor Gewalt. Und genau mit dieser spezifischen Perspektive wollen wir eben heute auf dieses Thema schauen und anhand dieses Beispiels auch diese Diskursverschiebung mit unserer Expertin herausarbeiten. Ihr habt es jetzt schon so ein bisschen gehört in der bisherigen Einleitung. Wir gehen an diese Folge heran mit einer These. Wir haben nämlich die These, dass gerade große Teile der zukünftigen Koalition an Frauen- und Gleichstellungspolitik nicht nur kein wirkliches Interesse haben, sondern diese Politikfelder letztlich auch gezielt nutzen und instrumentalisieren für eine von rassistischen und auch sexistischen Narrativen durchzogene Agenda oder jedenfalls diese Politikfelder sehr selektiv bespielen, da sehr selektiv Maßnahmen vorschlagen, wobei sie nicht wirklich sachorientiert verpflichtet sind der Sache der Frauen- und Gleichstellungspolitik, sondern darunter eben ganz andere Ziele sich auch verbergen, die wir heute versuchen wollen, ein wenig zu heben. Und vielleicht wirft das Ganze auch die Frage auf, wie wir mit dieser größeren, mit dem Bigger Picture der Diskursverschiebung, das wir heute zeichnen wollen, wie wir damit eigentlich als Feministinnen umgehen wollen, weil das ja etwas ist, was uns durchaus vielleicht auch vertraut ist aus anderen Diskursen. Also wenn wir zurückdenken an die Reformen zum Sexualstrafrecht aus dem Jahr 2016, die sogenannte Kölner Silvesternacht, darüber haben wir ja hier auch schon mal gesprochen, die rassistische Vereinnahmung des Reformprojekts, dann sind das ja Herausforderungen, mit denen wir durchaus auch schon mal in der Vergangenheit umgehen mussten und wo wir jetzt vielleicht eben auch schauen können, wie wollen wir da eigentlich in der derzeitigen Situation mit umgehen, wie schaffen wir es, dass wirklich auch in der künftigen Koalition die Kernziele, die ein feministischer Verband wie der Deutsche Juristinnenbund erhebt, nicht aus dem Blick geraten und dass sie vor allen Dingen nicht instrumentalisiert werden für eigentlich andere Dinge.
Ja, also etwas ungewöhnlich. Wir haben also eine These. Dieser möchten wir nachgehen mit unserem Gast heute, mit Dilken Celebi. Aber vorab nutzen wir die Einleitung ja auch häufig dazu, nochmal so Begriffe zu klären oder Wissen nochmal hervorzukramen, was vielleicht notwendig ist oder hilfreich ist, um dem Gespräch gut zu folgen. Und ich würde sagen, dass man unsere These dann besonders plausibel finden kann auf Anhieb, wenn man sich der ganzen Frage aus einer intersektionalen Perspektive nähert. Und auch das wollen wir tun im Gespräch. Also intersektional informiert auf diese Vorschläge der kleinen Koalition zwischen CDU und SPD zu blicken und deshalb vielleicht als allererstes mal in Erinnerung rufen, liebe Dana, Was verbirgt sich denn nochmal hinter diesem Begriff Intersektionalität?
Ja, im Deutschen Juristinnenbund setzen wir uns ja auch damit auseinander, dass wir für einen intersektionalen Feminismus auch eintreten möchten. Und das bedeutet vor allen Dingen, dass wir strukturelle Ungleichbehandlung nicht nur aus der Perspektive des Sexismus und mit der Perspektive auf Frauen oder Personen, die wegen ihres Geschlechts benachteiligt und diskriminiert werden, in den Blick nehmen, sondern dass wir uns vor allen Dingen auch Verschränkungen anschauen von verschiedenen Diskriminierungskategorien, entlang derer Menschen eben benachteiligt und diskriminiert, stereotypisiert werden. Und das heißt zum Beispiel, wir haben ja jetzt eben auch schon diese rassistische Dimension angesprochen, dass wir uns eben auch anschauen, genau diese Verschränkung von Rassismus und Sexismus, aber das kann man natürlich in dem Konzept der Intersektionalität auch um andere Ungleichheitsdimensionen erweitern. Es geht zum Beispiel auch darum, dann spezifische Diskriminierungserfahrungen sichtbar zu machen, die sich etwa zeigen, wenn es um eine muslimische kopftuchtragende Frau geht, die nochmal spezifische Diskriminierungserfahrungen macht, nicht nur als Frau, sondern eben auch Diskriminierungserfahrungen macht wegen ihrer Religion und aber eben auch spezifische Diskriminierungserfahrungen macht, weil sie als kopftuchtragende Muslima diskriminiert wird. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns eben diese Verschränkungen immer wieder auch anschauen und das Konzept der Intersektionalität macht das erstmal auf als Analyseinstrument, was für mich als Wissenschaftlerin natürlich auch eine sehr wertvolle Perspektive ist, eben immer danach zu fragen, wo haben wir diese spezifischen Verschränkungen, wo können wir sie sehen? Aber das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, weil wir ja heute über Politiken sprechen. Wir wollen auch dafür sensibilisieren, dass eine intersektionale Perspektive auch im Bereich der Politik wichtig ist, als Handlungsperspektive aufzuzeigen, wie können wir auch als intersektional denkende Feministinnen solche spezifischen Probleme in den Blick nehmen, adressieren und da auch Reformvorschläge oder Vorschläge zu Veränderungen machen. Und dafür kann ich an dieser Stelle werben für das neue Heft der DJBZ. Das ist die Zeitschrift des Deutschen Juristinnenbundes. Die hat nämlich im Heft 1 2025 ein Schwerpunktheft, das sich genau mit diesem Thema der Intersektionalität beschäftigt und das auch aus einer ganz starken handlungsorientierten Perspektive. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, ist Open Access mittlerweile verfügbar.
Ja, und wenn wir über Politiken sprechen und darüber, was sich vielleicht noch ändern könnte, dann müssen wir vielleicht nochmal zwei Begriffe oder beziehungsweise Bezeichnungen hier kurz einordnen. Also wir sprechen über den Schutz von Frauen vor Gewalt, also eigentlich über Gewaltschutz ganz generell. Und da kann man vielleicht verschiedene Säulen unterscheiden. Jedenfalls gibt es schon mal zwei Gesetze, die hier eine Rolle spielen. Das eine ist das Gewaltschutzgesetz und das andere ist das Gewalthilfegesetz. Und die unterscheiden sich in ihrer Richtung oder in ihrem Gegenstand wie folgt. Wir haben das Gewaltschutzgesetz seit 2002 in Deutschland. Es ist eigentlich ein zivilrechtliches Gesetz und hat zum Gegenstand Maßnahmen, die gerichtlich angeordnet werden können bei Partnerschaftsgewalt und häuslicher Gewalt. Also insbesondere, wenn diese Gewalt stattgefunden hat, im Nachgang, welche Schutzmaßnahmen können angeordnet werden, damit sich der Täter nicht weiter der Betroffenen nähern kann. Also da gibt es insbesondere Näherungsverbote oder auch Ausweisungen aus der gemeinsamen Wohnung. Also das wird häufig so runtergebrochen auf diesen Slogan, wer schlägt, geht. Und wir haben dort einen politischen Prozess, der sich eben mit dem Gewaltschutzgesetz oder einer Reform dessen befasst. Darum soll es unter anderem gehen. Vielleicht sage ich dazu jetzt mehr nicht. Und das andere ist aber das Gewalthilfegesetz. Das haben wir neu seit Anfang diesen Jahres. Das ist also sozusagen noch von der scheidenden Koalition auf den Weg gebracht worden. Und in dem geht es um ein bundesweites Hilfesystem, was ausgebaut werden soll, also Hilfe bei geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt. Das ist vielleicht eher so ein bisschen die strukturellere, institutionelle Dimension, um Lücken im Netz der Frauenhäuser und Beratungsstellen zu schließen und auch zukünftige Beteiligung des Bundes an der Finanzierung der Beratungsstellen und Frauenhäuser sicherzustellen. Was auch eine Besonderheit an diesem Gesetz ist, dass jede Frau einen Anspruch, also qua Gesetz jetzt einen Anspruch auf kostenfreien Schutz und Beratung hat. Zumindest ab 2032 ist das vorgesehen.
Ja, daneben ist natürlich Gewaltschutz ein deutlich größeres Thema und vielleicht das, woran man als allererstes denkt, ist natürlich das Strafrecht. Also wir haben im Strafrecht ja verschiedene Vorschriften, die Gewalt unter Strafe stellen. Wir haben mittlerweile ja auch sowas wie geschlechtsspezifische Beweggründe, die im Strafrecht bei der Strafzumessung berücksichtigt werden. Da haben wir ja auch schon mal in einer Podcast-Folge drüber gesprochen. Also auch das Thema, das repressive Strafrecht spielt hier natürlich eine große Rolle und hält da Instrumente bereit. Wir können also sehen, der Schutz vor Gewalt betrifft ganz unterschiedliche Rechtsbereiche, unterschiedliche Materien. Und menschenrechtlich ist im regionalen Menschenrechtsschutz übergeordnet das Instrument, von dem man in diesen Debatten auch immer wieder hört, die sogenannte Istanbul-Konvention. Das ist das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt. Und dieses Übereinkommen, das betrifft auch diese ganzen unterschiedlichen Felder. Also es betrifft sowohl das Strafrecht, es betrifft die zivilrechtlichen Regelungen des Gewaltschutzes, es betrifft aber auch die strukturelle Dimension, die jetzt mit dem Gewalthilfegesetz teilweise adressiert ist. Das heißt, auch da ist nochmal festgehalten, was menschenrechtlich eigentlich das ist, was in Deutschland umzusetzen ist und was aus Sicht des Deutschen Juristinnenbundes noch nicht überall völlig hinreichend umgesetzt ist.
Ja, und ich denke, das ist jetzt ein ideales Stichwort, um unseren heutigen Gast in die Folge zu holen, ganz offiziell zu begrüßen, liebe Dillo. Schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit dir. Hallo.
Hi, ich freue mich auch sehr und genau, auch danke meinerseits für die Einladung.
Ja, sehr schön. Ich stelle dich gerne unseren HörerInnen vor, so wie wir das hier bei Justitias Töchter immer machen. Dilken Celebi ist derzeit Rechtsreferendarin am Kammergericht in Berlin und sie ist außerdem Doktorandin in Völkerstrafrecht an der Universität Münster. Studiert hast du, Dillo, in Berlin und hast auch an der Humboldt Law Clinic Grund- und Menschenrechte teilgenommen, also an der HU studiert. Und du hast nach dem ersten Staatsexamen Jura auch noch einen LLM absolviert in Turin und hast dann neben der Anfertigung der Dissertation zunächst als wissenschaftliche Mitarbeiterin in einer Strafrechtskanzlei gearbeitet und auch einige Forschungsaufenthalte verbracht an verschiedenen Orten und bist jetzt eben gerade dabei, das Referendariat abzuschließen. Du bist außerdem sehr, sehr engagiert im Deutschen Juristinnenbund. Seit 2018 bist du dabei. Du warst von 2021 bis 2025 Mitglied im Landesvorstand in Berlin. Und deswegen sprechen wir heute natürlich vor allem, du bist seit 2019 Mitglied der Strafrechtskommission im Deutschen Juristinnenbund und seit 2023 bist du die Vorsitzende dort.
Ja, Dillo, wir haben es jetzt gerade nochmal gehört, du bist Vorsitzende der Strafrechtskommission und als solche beobachtest du und begleitest ja seit Jahren die rechtspolitischen Debatten rund um den Schutz von Frauen vor Gewalt. Und du hast auch gehört, wir sind, Dana und ich, in diese Folge reingestartet mit einer These, nämlich dass wir beobachten insgesamt natürlich, dass es eine ganz massive Diskursverschiebung gibt nach rechts und dass wir aber auch das Gefühl haben, dass sich das zeigt an dem Thema Gewaltschutz. Ist es eine These, die du so teilst?
Ich muss eurer These leider zustimmen, weil ich insbesondere einige Problemfelder auch im letzten Jahr oder in den letzten Jahren beobachtet habe, die sich jetzt meines Erachtens auch im Koalitionsvertrag niedergeschlagen haben. Also das eine ist, Selma, du hast es genannt, das Gewalthilfegesetz. Das ist zwar ein riesiger Meilenstein, also auch im Bereich Gewaltschutz. Das haben Feministinnen, Verbände, Organisationen seit langem, langem geschlossen gefordert. Und doch, finde ich, im COA-Vertrag sind sozusagen präventive Maßnahmen sehr rudimentär aufgelistet. Obwohl das Gewalthilfegesetz natürlich eine präventive Maßnahme ist und das super ist, aber insgesamt ist einfach wenig Vision, was Prävention angeht, im COA-Vertrag zu finden. Das Zweite ist, wir haben es in der Einleitung gehört, Intersektionalität. Der Schutz von intersektional Betroffenen ist mir sowohl in der letzten Regierung als auch in der neuen künftigen sehr viel zu kurz gekommen. Und das ist auch das Erste, was sozusagen zur Verhandlungsmasse erklärt wird und was dann letztlich hinten überfällt. Das ist extrem bedauerlich und das ist auch sozusagen was ich als meine Aufgabe sehe, immer wieder darauf hinzuweisen. Das andere ist, ich habe das Gefühl, dass die Maßnahmen, die wir jetzt im COA-Vertrag finden, viele haben auch schon eine Vorgeschichte, dazu werden wir wahrscheinlich auch kommen, durchaus einem sehr rassistischen, migrationsfeindlichen Diskurs entspringen. Und das ist hochproblematisch. Das ist jetzt kein neues Phänomen. Dana, du hattest es schon genannt. Wir hatten sowas auch, was die sogenannte Silvesternacht in Köln angeht. Gleichzeitig war da sozusagen der Hintergrund, dass es eine langjährige feministische Forderung war, dass wir jetzt endlich auf ein einverständnisbasiertes Modell um sozusagen denken, dass also das Sexualstrafrecht dahingehend ändern und wegkommen von einem nötigungsbasierten Modell. Und dann wurde das halt rassistisch vereinnahmt durch diese Silvesternacht. Jetzt sind teilweise Forderungen, die wir Feministinnen so noch gar nicht gestellt haben und die werden dann aber als Gewaltschutzmaßnahme deklariert. Aber es hat überhaupt nichts mit Gewalt zu tun. Aber dazu werden wir wahrscheinlich noch kommen. Und das Letzte ist, auch im Bereich des Strafrechts sehen wir Maßnahmen, die wirklich primär in Richtung Strafverschärfung gehen oder mehr Strafrecht. Also da muss man differenziert herangehen. Teilweise sehe ich das als gerechtfertigt, weil das sozusagen einer evidenzbasierten Kriminalpolitik entspricht und durchaus unseren Forderungen auch sozusagen, also die aufgreift. In vielen Fällen geht es aber auch an den Bedarfen der Betroffenen vorbei und teilweise sehen wir im Bereich, der mit Gewaltschutz überschrieben ist oder zum Schutz von Frauen dienen soll im KUA-Vertrag, da sehen wir Maßnahmen im Strafrecht, die meines Erachtens auch eben rassistischen Diskursen entspringen und überhaupt nichts mit Gewaltschutz zu tun hatten, die dann aber als Gewaltschutzmaßnahme verkauft werden. Also das ist so die grobe Einordnung, die ich jetzt machen würde.
Ja, da höre ich schon auf jeden Fall auch raus. Es ist ganz schön komplex. Also wir haben teilweise feministische Forderungen, die irgendwie wichtig sind. Wir haben verschiedene Instrumente, mit denen diese auch umgesetzt werden können. Dann haben wir irgendwie neue Instrumente, die teilweise auch vorgeschlagen werden, eigentlich mit feministischen Forderungen nichts zu tun haben, aber so deklariert werden. Und das natürlich genau sich anzuschauen und zu verstehen, was wird eigentlich gerade in welcher Richtung verwendet, ist vielleicht dann auch so ein bisschen unser Auftrag, den wir uns heute für diese Folge vorgenommen haben. Und du hast jetzt den Koalitionsvertrag ja an verschiedenen Stellen schon angesprochen. Und deswegen habe ich gerade gedacht, vielleicht macht es Sinn, dass wir da auch als erstes nochmal reingehen und uns anschauen, was steht da denn eigentlich so drin? Was schlägt die Koalition aus CDU und SPD vor? Denn die haben ja durchaus eben auch reingeschrieben, sie wollen was machen als Maßnahmen gegen Gewalt gegen Frauen und wollen auch Frauenrechte stärken. Und vielleicht kannst du uns da nochmal abholen, was ist da geplant? Und dann können wir uns vielleicht diese einzelnen Maßnahmen eben auch nochmal so einzeln vornehmen, weil du auch schon angedeutet hast, manche davon haben ja auch eine Vorgeschichte.
Genau. Also ich würde sagen, zentral sind so zwei Abschnitte. Der eine Abschnitt ist der Abschnitt Gewaltschutzstrategie und der andere ist im Bereich des Strafrechts, der betitelt ist mit Maßnahmen gegen Gewalt gegen Frauen und schutzbedürftige Personen und Stärkung von Frauenrechten und dann nochmal quasi ein Untertitel Gewalt gegen Frauen. Und in der Gewaltschutzstrategie steht zum Beispiel in Umsetzung der Istanbul-Konvention und der EU-Gewaltschutzrichtlinie begleiten wir eng die Umsetzung des Gewalthilfegesetzes, was du schon angesprochen hattest, Selma. Und zum Beispiel die Entwicklung, die Gewaltschutzstrategie des Bundes zu einem nationalen Aktionsplatz fortzusetzen. Dazu können wir gleich nochmal kommen. Und außerdem steht dann auch noch, wir ergreifen weitere Schutzmaßnahmen für betroffene Frauen. Die Präventionsaufklärung und Täterarbeit verstärken wir. Und im Strafrechtsabschnitt steht dann zum Beispiel, also als allererstes, dass der strafrechtliche Schutz von Frauen und besonders verletzlichen Personen zum Beispiel durch ein neues Qualifikationsmerkmal bei den Tatbeständen Mord, gefährlicher Körperverletzung und schwerer Raub geprüft wird. Dann stehen da noch Strafverschärfungen, zum Beispiel bei der Nachstellung. Es soll auch eine bundeseinheitliche Rechtsgrundlage im Gewaltschutzgesetz geschaffen werden für die gerichtliche Anordnung der elektronischen Fußfessel nach dem sogenannten spanischen Modell. Dann soll auch noch der Stalking-Paragraph erweitert werden. Es soll dann auch noch angesichts der gestiegenen Gewaltkriminalität und der Gefährlichkeit gefährliche Körperverletzung mittels einer Waffe oder eines Messers beziehungsweise mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung künftig als Verbrechen geahndet werden können. Und als weitere Maßnahme steht da dann auch, für Gruppenvergewaltigung soll der Strafrahmen erhöht werden. Und dann sind da noch zwei weitere Forderungen zur Schließung von Strafbarkeitslücken, dass geprüft werden soll, inwieweit der strafrechtliche Schutz für gezielte, offensichtlich unerwünschte und erhebliche verbale und nicht körperliche sexuelle Belästigung erweitert werden kann. Und es ist auch eine Schließung von Strafbarkeitslücken im Bereich der bildbasierten sexualisierten Gewalt vorgesehen.
Wenn ich da kurz reingehen darf, das sind jetzt eine Kette oder eine Reihe von Maßnahmen. Und ich würde mal sagen, das haben wir auch schon in unserer Wahlforderungsfolge herausgearbeitet, weil die paar der Maßnahmen konnte man schon in den Wahlprogrammen der Parteien lesen, insbesondere dieses Thema Gruppenvergewaltigung. Da scheint es mir relativ offensichtlich vielleicht, woran da so gedacht wird. Das andere ist die gefährliche Körperverletzung mit dem Messer. Da weiß man wahrscheinlich auch, was dahinter steht, nämlich die sogenannten Messerattacken, die wir jetzt in der jüngeren Vergangenheit immer mal erlebt haben und die sehr stark politisiert wurden. Aber ich habe auch das Gefühl, da sind ein paar Sachen dabei, die nicht ganz so dumm sind vielleicht. Ja, also vielleicht kannst du uns nochmal noch auseinander dividieren, so was ist davon jetzt vielleicht tatsächlich irgendwie ein gutes Vorhaben und auch sinnvoll und sachorientiert Und was stützt unsere These dessen, dass das eigentlich vorgeschoben ist, um andere Politiken oder andere Diskurse zu bedienen?
Das habe ich versucht am Anfang zu sagen. Einiges entspricht wirklich unseren Forderungen und ist sinnvoll. Anderes muss man aber mit Vorsicht genießen und vor allem auch nicht als sozusagen Bedarf von Frauen verstehen, weil das unter dem Abschnitt, das dient dem Schutz von Frauen, steht. Und du hast das Stichwort schon angesprochen mit der Gruppenvergewaltigung. Und das fällt für mich so unter die Kategorie, wie ich sie vorhin aufgemacht habe, dass einige Maßnahmen in diesem Chorvertrag zu finden sind, die meines Erachtens einem rassistischen Diskurs entspringen. Und vielleicht nochmal vorangestellt, man muss sich auch vor Augen führen, was so der ganze politische Diskurs vorher war. Du hast es den Fünf-Punkte-Plan schon angesprochen, Selma. Und tatsächlich in der Debatte um dieses Zustromsbegrenzungsgesetz, dieses katastrophalen Dammbruchs, den wir leider erleben mussten, hat Merz unter anderem für dieses Vorhaben geworben, indem er einerseits gesagt hat, die Sicherheit in Deutschland sei durch Asylbewerber bedroht. Und das hat er sozusagen argumentiert mit Messerangriffen wie dem in Aschaffenburg. Und gleichzeitig hat er gesagt, dass ja täglich stattfindende Gruppenvergewaltigungen aus dem Milieu der Asylbewerber heraus stattfinden würden. Und genau diese Dinge finden sich ja jetzt in dem, was ich vorgelesen habe, unter dem Abschnitt Gewalt gegen Frauen. Und das sind jetzt tatsächlich auch keine neueren Forderungen, sondern das ist etwas, was die CDU im Juli 2024 schon in einem Gesetzentwurf vorgeschlagen hat. Der war auch überschrieben mit Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuchs und weiterer Gesetze, Verbesserung des Opferschutzes, insbesondere für Frauen und verletzliche Personen. Und da war es auch nicht so, dass da nur stand, es soll geprüft werden, ob sozusagen die gefährliche Körperverletzung mit Messer und mit der Waffe zu einem Verbrechen werden soll, sondern es war tatsächlich auch so vorgeschlagen. Und dazu muss man sagen, also gerade bei den Körperverletzungsdelikten ist das Problem jetzt nicht eine unzureichende Bestrafung bei einem Messereinsatz oder bei einer Waffe, sondern es ist dann problematisch, wenn die Staatsanwaltschaft die Fälle einstellt oder auf den Privatklageweg verweist. Und das ist aber nur möglich bei der einfachen Körperverletzung, nicht bei der gefährlichen Körperverletzung, weil es eben kein relatives Antragsdelikt ist. Und ich würde mal behaupten, bei der gefährlichen Körperverletzung, wir haben schon einen Strafraum von 6 Monaten bis zu 10 Jahren. Also da ist es jetzt nicht das Problem, ob das jetzt ein Verbrechen ist oder nicht. Und bei der Gruppenvergewaltigung muss man sagen, also als allererstes zur Klarstellung, es ist zwar traurig, dass man das machen muss, aber vielleicht sollte man das tun in diesen Zeiten, festzustellen, dass es überhaupt nicht belegbar ist, was Merz da behauptet hat. Gruppenvergewaltigung allein mit der Migration oder der Herkunft oder der Staatsangehörigkeit etc. zu begründen, ist extrem polemisch, ist von einem meines Erachtens urrassistischen Gepräge zeugt davon. Das ist dieses typische, die unzivilisierten Migranten kommen und greifen unsere deutschen Frauen an. Also ich meine, das ist langjährig historisch bekannt. Die Lynchmorde in den USA wurden mit dem Angriff auf die weißen Frauen sozusagen begründet. Und dazu muss man sagen, selbst wenn man sich die Zahlen anguckt und die Zahlen zeigen, okay, Tatverdächtigen sind über 50%, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, was übrigens auch nicht mit Asylbewerber, also mit Asylbewerbereigenschaft gleichgesetzt werden kann, dann ist erstmal festzustellen, dass es nur das Hellfeld. Gerade bei sexualisierter Gewalt ist das Dunkelfeld extrem hoch. Dann ist es viel zu unterkomplex, es allein auf die Herkunft zu schieben oder auf die Staatsangehörigkeit, sondern es spielen viel, viel mehr Faktoren eine Rolle. Also zum Beispiel, das Alter kann eine Rolle spielen, weil der Anteil von Jugendlichen bei sogenannten Nichtdeutschen höher ist als in der deutschen Bevölkerung. Oder Personen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus, die dann, weil sie einen Duldungsstatus zum Beispiel haben, nicht arbeiten gehen dürfen, befinden sich in einer prekären wirtschaftlichen Lage. Und gerade das sind Faktoren, die kriminalitätsbegünstigend sind, ganz unabhängig von der Herkunft. Und da gibt es einfach noch viele weitere Faktoren, die von Menschen, die sich mit dieser Forderung konfrontiert sehen, auch voraussetzen, dass man polizeiliche Kriminalstatistiken auch als das behandelt, was sie sind. Es bedeutet nicht, dass nur weil Straftaten registriert sind, dass auch wirklich mit einer tatsächlichen Kriminalitätsentwicklung einhergeht. Es kann auch viele andere Faktoren geben, die diese Kriminalstatistik sozusagen erklären. Das sind zum Beispiel polizeiliche Kontrollmechanismen oder eine veränderte Anzeigebereitschaft oder sowas. Und es setzt eben auch voraus, dass man sich sachlich mit denen auseinandersetzt, dass man eben nicht nur selektiv irgendwelche Fakten rauspickt und sich dann quasi seine Wahrheit zusammenspinnt. Genau, und das ist es halt nicht. Und deswegen halte ich diese Forderung für extrem problematisch.
Darf ich da nochmal nachhaken? Ich habe es jetzt so verstanden, das ist ja im Prinzip ein auch vielschichtiges Problem. Es wird ein strafrechtliches Problem quasi aufgemacht und ja auch dann sehr hervorgehoben, indem es im Koalitionsvertrag jetzt auch so adressiert wird, indem gesagt wird, wir haben ein Problem. Unser Problem sind Gruppenvergewaltigungen durch Migranten im Prinzip. Das ist ja das Bild, was da transportiert wird. Und deswegen müssen wir da jetzt eigentlich mit dem Strafrecht reagieren und was machen. Und das machen wir natürlich aber zum Schutz unserer Frauen. Also wir wollen eigentlich Frauenschutz betreiben. Jetzt habe ich deine Kritik so verstanden, dass man eigentlich an verschiedenen Punkten ansetzen kann. Also zum einen stellt sich schon so ein bisschen diese evidenzbasierte Frage, haben wir eigentlich überhaupt dieses Problem, so wie es da beschrieben wird? Das zweite Problem oder die zweite Kritik ist, wir haben ja auch schon Strafrecht, was vielleicht einfach auch schon geeignet ist, diese Phänomene quasi hinreichend zu adressieren. Und das dritte ist, transportiert wird damit ja aber eigentlich was ganz anderes. Also das Frauenschutzargument ist möglicherweise nur vorgeschoben. Und da würde ich vielleicht gerne nochmal nachfragen, dass du uns das vielleicht auch nochmal so schön auf den Punkt bringst. Warum macht man das? Also warum steht das so im Koalitionsvertrag? Was steht dahinter?
Ich kann es mir nur eben mit dem rassistischen Gepräge beziehungsweise dem rassistischen Diskurs, dem wir gerade unterliegen, erklären. Und ich glaube, es ist auch einfach, es ist nichts Neues. Es lässt sich natürlich auch besser, ich sag mal, verkaufen, wenn man ein gewisses Ziel hat. Und es erfordert auch sehr viel mehr Arbeit, das sozusagen aufzudröseln. Und du hast auch recht, Dana. Klar, für Leute, die sich vielleicht damit nicht auskennen und die auch nicht mit Betroffenen zu tun haben oder die mit feministischen Verbänden zu tun haben, die dann vielleicht die Probleme von den gewaltbetroffenen Frauen kennen, hört sich das vielleicht okay an. Und es ist natürlich auch die Devise des Deutschen Juristinnenbundes, das wirklich zu kontrollieren und zu gucken, okay, ist da denn was dran an dieser strafrechtlichen Forderung? Aber gerade bei dieser Forderung mit der Gruppenvergewaltigung muss man sagen, selbst wenn man das sachlich sozusagen als das nimmt, wie es da steht, da sagen wir auch als Strafrechtskommission, also die Vergewaltigung sowie die gemeinschaftliche Begehung von sexuellen Übergriffen und dann quasi die Kombination davon, also die Gruppenvergewaltigung, die ist jetzt als Regelbeispiel geregelt, um 177 Absatz 6. Und die ermöglicht schon eine unrechtsadäquate Erfassung von Gruppenvergewaltigung, weil eine Freiheitsstrafe nicht unter 2 Jahren vorgesehen ist. Was vielmehr das Problem ist, ist, dass die RechtsanwenderInnen eben für solche Phänomene nicht sensibilisiert sind oder nicht genug sensibilisiert sind. Und unsere Antwort darauf ist jetzt nicht unbedingt eine Verschärfung eines Straftatbestands, der schon eine unrechtsadäquate Erfassung dieses Unrechts ermöglicht, was aus generalpräventiver, also kriminologischer Hinsicht sowieso nicht sozusagen viel mehr bringt, das ist erwiesen, sondern wir brauchen viel mehr Fortbildungsverpflichtungen. Und zwar verpflichtender, auch für RichterInnen.
Ja, jetzt hast du uns ja gerade schon aufgezeigt, quasi was alles nicht drin steckt im Koalitionsvertrag. Ich würde gerne nochmal auf eine Sache zu sprechen kommen, die jetzt in der alten Legislatur quasi noch passiert ist und auch im Koalitionsvertrag nochmal adressiert wird, die wir auch in der Einleitung schon kurz angesprochen hatten, nämlich das Thema Gewalthilfegesetz. Da habe ich schon bei dir in deinem Eingangsstatement auch rausgehört, das ist erstmal etwas durchaus Begrüßenswertes. Das Gewalthilfegesetz sieht vor, dass strukturell eben Gewaltschutz institutionell auch gestärkt wird, dass es mehr Frauenhäuser gibt, dass es mehr Geld gibt, Beratungsangebote, die auch mit einem Beratungsanspruch dann korrelieren. Also klingt ja eigentlich erstmal alles ganz gut. Und im Koalitionsvertrag steht jetzt drin, die Umsetzung dieses Gewalthilfegesetzes, die soll auch künftig eng begleitet werden. Klingt jetzt für mich auch erstmal soweit unspektakulär. So, ja, neues Gesetz kann man jetzt irgendwie begleiten. Okay, gut. Auch da bist du ja durchaus kritisch oder blickst durchaus auch kritisch auf dieses Gewalthilfegesetz und vielleicht auch die zukünftige Entwicklung in der Begleitung dieses Gesetzes. Was ist da die Kritik?
Also vielleicht, um es sozusagen klarzustellen, das Gewalthilfegesetz ist wirklich ein Meilenstein, weil es eben mit diesem Rechtsanspruch einen Paradigmenwechsel bewirkt und eben das Gewalthilfesystem, wie wir es haben, dann nicht mehr von freiwilligen Leistungen oder politischen Versprechen etc. abhängt, sondern es wirklich garantiert ist, dass das finanziert wird, der Bestand wird ausgebaut und das Entscheidende war, dass dieses Gewalthilfegesetz ja auch diskriminierungsfrei ausgestaltet sein sollte, beziehungsweise der Rechtsanspruch ist auch so definiert. dass der nämlich unabhängig vom aufenthaltsrechtlichen Status zum Beispiel gewährleistet werden soll. Und es war auch im Gewalthilfegesetz der eigene Anspruch definiert, einen intersektionalen Ansatz zu verfolgen. In der Begründung steht auch immer noch, es soll ein intersektionaler Ansatz verfolgt werden. Jetzt muss man aber so ein bisschen die Geschichte dieses Gewalthilfegesetzes und den Entstehungsprozess wissen. Aber vielleicht sozusagen als notwendige Info, die man vorher wissen muss, also die Tatsache, dass das steht, der Rechtsanspruch muss unabhängig vom Aufenthaltsstatus gewährleistet sein, die ist auch notwendig. Also es gibt eine Frauenhausstatistik aus dem Jahr 2023, die zeigt, dass 63% derjenigen, die in den Frauenhäusern sich befunden haben, eben keine deutschen Staatsangehörige waren. Und gleichzeitig ist es aber so, dass diese Frauen sich gerade faktischen Zugangsbarrieren ausgesetzt sehen, die mit diesem Gewalthilfegesetz, wenn er sagt, wir wollen einen diskriminierungsfreien Anspruch gewährleisten, eigentlich aufgehoben werden müssten. Weil es so ist, dass in sozusagen der ersten Zeit geflüchtete und migrierte Frauen in ihrer Freizügigkeit reglementiert werden. Also sie sind verpflichtet, an einem bestimmten Ort zu wohnen oder auch in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt, also durch sogenannte Wohnsitzauflagen und Residenzpflichten. Und das führt dann dazu, dass wenn eine Frau, eine geflüchtete oder migrierte Frau mit einer Wohnsitzauflage auf einen Frauenhausplatz angewiesen ist, sie natürlich durch diesen beschränkten Radius sehr viel schneller von dem Täter gefunden werden kann. Und jetzt kann man hier Ausnahmen beantragen, aus zwingenden Gründen oder zur Vermeidung einer Härte, aber das ist mit einem erheblichen Aufwand verbunden, Umverteilungsanträgen etc., der Nachweis an die Gewalt wird teilweise viel zu hoch gesetzt, also die Anforderungen daran. Es ist auch nicht garantiert, dass diesem Antrag stattgegeben wird und so weiter. Also das heißt, es ist einfach eine faktische Zugangsbarriere für diese Frauen. Eine andere ist die sogenannte Meldepflicht, weil bei jeder Aufnahme in ein Frauenhaus oder in einer Schutzwohnung eben mit dem Antrag auf Kostenübernahme von den Sozialleistungsträgern, die dann aber wiederum das melden müssen, nämlich den Ausländerbehörden, sodass dann, wenn eine Frau einen illegalen Aufenthalt hat, das dadurch sozusagen den Ausländerbehörden vermittelt wird. Und das sind Problemlagen, die auch bekannt sind. Und die waren auch, würde man sagen, den VerfasserInnen des Gewalthilfegesetzes bekannt, weil in einer Ursprungsfassung dieses Gewalthilfegesetzes, die dann geleakt wurde von netzpolitik.org, diese notwendigen Änderungen im Aufenthaltsrecht, um diese faktischen Zugangsbarrieren aufzuheben, tatsächlich vorgesehen waren, um dann eben dem eigenen Anspruch gerecht zu werden, nämlich intersektional den Ansatz zu verfolgen bei dem Gesetz, plus eben den Anspruch auch effektiv diskriminierungsfrei zu gewähren. Dann war es aber wohl schwierig, für dieses Gewalthilfegesetz Mehrheiten zu finden, sodass in der Fassung, die uns dann als DJB auch gesendet wurde, die wir dann auch kommentieren mussten, es diese Änderung schon gar nicht mehr gab. Und das ist extrem bitter gewesen, weil dieses Gesetz dann seinem eigenen Anspruch nicht mehr gerecht wird. Plus, es zeigt, okay, es war anscheinend diskutiert worden, man findet keine Mehrheiten, also lässt man das jetzt einfach weg. Und das wurde auch sehr, sehr doll kritisiert von verschiedenen Verbänden, auch von mir. Wir waren dann in der Anhörung. Also es gab dann im Januar eine Anhörung im Familienausschuss. Da wurde übrigens auch lautstark gesagt, dass Gewalt gegen Frauen ein importiertes Problem sei, was nochmal sozusagen das zeigt, wie sehr dieses Problem, was ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, instrumentalisiert wird für rassistische Äußerungen. Aber letztendlich war es so, dass dieses Gewalthilfegesetz verabschiedet wurde ohne die notwendigen Annexänderungen im Aufenthaltsrecht. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist tatsächlich noch ein anderer, der sich so auch gar nicht, für mich jedenfalls nicht so abgezeichnet hatte, weil dieser Rechtsanspruch geschlechtsneutral formuliert war. Das heißt, alle von geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt betroffenen Personen sollten einen Anspruch darauf haben, dass sie von dem Hilfesystem sozusagen, also einen kostenlosen Anspruch auf Schutz und Beratung haben. Und das war auch etwas, was wir so im Familienausschuss diskutiert haben, also basierend auf diesem Entwurf. Und dann wurde aber in der Ausschussanhörung sehr aufgrund auch von transfeindlichen Narrativen und Diskursen, in denen wir uns befunden haben, auf diesen Rechtsanspruch rumgepocht, dass der verengt werden solle auf Frauen. Also das halte ich für sehr problematisch, nicht nur aus menschenrechtlicher Hinsicht, sondern auch allein sozusagen rechtlich aus verfassungsrechtlicher Perspektive, also wirklich sozusagen eine Rechtsfolge an das Geschlecht anzuknüpfen. Aber letztendlich war es so, dass sich dann darauf geeinigt wurde, dass dieser Rechtsanspruch jetzt nur noch für Frauen gilt. Für mich fallen darunter auch Transfrauen, weil Transfrauen Frauen sind, aber es ist natürlich schwierig, inter- und nicht-binäre Personen sozusagen darunter zu fassen. Und deshalb hat dieses Gesetz für mich, so wichtig es ist, aber eben diesen bitteren Beigeschmack, den man jetzt so nicht rauslesen würde aus dem Koalitionsvertrag, wenn man den Hintergrund nicht kennen würde. Aber es gehört halt zur Wahrheit dazu.
Ja, ich weiß nicht, also ich finde, man braucht fast gar nicht einen jetzt besonders intersektional geschulten Blick darauf, um zu merken, was hier eigentlich passiert. Ja, also wenn es angetreten ist ursprünglich als wir wollen alle Frauen oder alle von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffenen Personen besser schützen. Und dann ist das offensichtlich irgendwie schon kontrovers genug, dass man sagt, okay, dann lassen wir die Ausländer in Anführungszeichen raus, die schützen wir nicht so richtig. Und die ganzen, die halt nicht unter unseren Frauenbegriff passen, auch nicht. Weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll, aber außer es kann nicht offensichtlicher werden, als das, was die eigentlich wollen, ist zu schützen die deutsche Frau und alle anderen halt nicht.
Ja, und zeigt auch, dass wir aber da genau hinsehen müssen. Ne? Also so quasi wichtig auch so ein Meilenstein dann ist im Gewaltschutzgesetz. Es wäre halt eben aus einer intersektionalen Perspektive doch deutlich mehr drin gewesen und das lag ja auch schon so auf den Tischen und ist dann trotzdem rausgekommen. Das ist ja schon auch wirklich eine schockierende Beobachtung.
Und auch entlarvend, dass es einfach nicht darum geht, ne? Wenn es uns wirklich oder wenn es irgendwie denjenigen, die diese Politik machen, darum gehen würde, Frauen oder marginalisierte Personen wirklich vor Gewalt zu schützen, dann kann das doch nicht am Aufenthaltsstatus festgemacht werden können. Ja, also das entlarvt es doch so stark. Also es ist doch auch ein Widerspruch in sich immer zu sagen, es ist ein importiertes Problem, weil diese ganzen Ausländer sind ja alle so frauenfeindlich. Aber ihre Frauen wollen wir nicht schützen.
Ja, es ist extrem problematisch.
Das fasst vielleicht auch ganz gut schon zusammen, was wir jetzt in dem Gespräch mitgenommen haben. Also aus intersektionaler Perspektive und auch aus menschenrechtlicher Perspektive ist das alles ungenügend bis hochproblematisch, was wir hier im Koalitionsvertrag zu lesen bekommen und auf das wir uns vielleicht auch einstellen können. Jetzt würde ich gerne zum Abschluss des Gesprächs und auch zum Abschluss der Folge noch mal ein bisschen auf den Anfang zurückkommen, indem wir sind ja hier reingestartet und haben gesagt, uns besorgt das alles sehr. Und ich denke, diese Besorgnis, die wirst du teilen und die werden breite Teile auch teilen, was für Diskurse wir hier führen, was für eine Stimmung hier ist im Land. Und unsere These hat sich leider bestätigt, dass man das auch sehen kann, wenn man genauer hinguckt, eben im Bereich des Gewaltschutzes. Jetzt, denke ich, treibt uns auch viel um oder viele von uns treibt um, wie gehen wir damit um? Ja, also wir befinden uns in vielerlei Hinsicht in Abwehrkämpfen mittlerweile, einem Backlash entgegenzuwirken und fühlen uns, glaube ich, irgendwie einigermaßen hilflos damit. Jetzt nochmal auf das Thema, was wir heute besprochen haben. Ja, also wie würdest du damit umgehen oder was sind deine Visionen davon, wie wir dem etwas entgegensetzen können in diesen Zeiten? Was sind da gute Strategien, gerade wenn man auch noch das Risiko mit einbedenken muss, dass der Kampf um Frauenrechte instrumentalisiert oder zum Teil eben auch pervertiert wird?
Ich für mich kann das Strafrecht jetzt nicht, gerade weil das sozusagen Teil dieses problematischen, rassistischen Diskurses ist, unabhängig vom Aufenthaltsrecht betrachten, weil das sozusagen an vielen Stellen vermischt wird. Auch, und das zeichnet sich im Koalitionsvertrag auch ab. Und deshalb ist meine Devise jetzt, was sozusagen meine Arbeit im DJB und in der Strafrechtskommission angeht, mir wirklich die Frage zu stellen, für wen fordern wir das? Entspricht es dem Bedarf der Betroffenen? Wer sind die Betroffenen? Es ist keine homogene Gruppe, sondern wir müssen unbedingt besonders vulnerable Gruppen in den Schutz nehmen. Und auch zu berücksichtigen, welche Auswirkungen hat das? Und zwar vielleicht nicht nur strafrechtliche Auswirkungen, sondern zum Beispiel aufenthaltsrechtliche Auswirkungen, weil im Koalitionsvertrag auch steht, dass die Ausweisung ermöglicht werden soll bei der Begehung von nicht unerheblichen Straftaten. Und dann sind auch sozusagen Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung aufgelistet. Das heißt, man muss da so ein bisschen vorsichtig sein und ja, sich irgendwie die Frage zu stellen, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Und das ist so quasi meine Arbeitsdevise und ich glaube, es ist extrem wichtig, weiter darauf zu pochen. Und ich glaube, insgesamt finde ich, dass wir einfach dagegenhalten müssen. Dagegenhalten, 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 überhaupt nicht auf die Diskurse aufspringen. Ich glaube auch, es ist jetzt mittlerweile an der Zeit, dass man auch laut dagegen spricht und einfach auch nicht mehr schweigt. Ich glaube, das können wir uns irgendwie nicht mehr leisten. Und das sage ich auch nicht für mich, weil ich wahrscheinlich selber existenziell bedroht bin und von den Remigrationsplänen höchstwahrscheinlich auch sozusagen betroffen wäre. Aber es ist, bringt einfach niemandem was, wenn wir unsere demokratischen, menschenrechtlichen Werte verlassen, unsere Solidarität einfach irgendwie nicht an erste Stelle setzen und wenn wir an den Grundfesten unserer Demokratie rütteln und rütteln lassen. Deswegen finde ich es wichtig, hier laut zu werden. Und ich glaube, was mir auch wichtig ist, ist, dass wir die Diskurshoheit wieder gewinnen, dass wir unsere eigene Vision uns vor Augen führen und dass wir die wirklich ja, wieder stark machen, wieder laut machen, uns vor Augen führen, verbreiten und nicht irgendwie von anderen bestimmen lassen. Ich glaube, das ist auch irgendwie ein zentraler Aspekt.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, Dillo, für diese deutlichen Worte.
Danke euch.
Feministische Fundstücke.
Dann kommen wir jetzt zu unserer Lieblingsrubrik, die feministischen Fundstücke, die den Abschluss dieser und aller unserer Folgen bilden. Und liebe Dillo, du wirst es kennen, das Verfahren. Wir fangen an, du bist der krönende Abschluss und heute darf Dana anfangen.
Ich habe heute vielleicht ein etwas überraschendes Fundstück, jedenfalls für mich selber, dass ich es mitgebracht habe. Und zwar ist es ein Podcast, das ist der vielleicht nicht ganz so überraschende Teil, aber es ist ein Sport-Podcast. Und ich bin jetzt natürlich sonst nicht so die Person, die jetzt so total im Game der Sport-Podcasts involviert ist. Aber ich habe tatsächlich einen gehört, den ich sehr gut fand und deswegen heute empfehlen wollte. Und zwar ist es der Podcast Players. Das ist der Sport-Podcast von der Sportredaktion vom Deutschlandfunk. Und die machen, glaube ich, eigentlich so viel auch über Fußball und solche Themen. Und die haben aber auch immer mal wieder so Staffeln zu bestimmten Themen. Und die haben jetzt gerade gar nicht lange her eine neue Staffel herausgebracht. Und die trägt den Titel Trans im Sport, Trans im Fußball. Und das sind, glaube ich, 5 Folgen gewesen, jeweils so eine halbe Stunde lang, in denen uns Charlotte, eine Transfrau, die im Amateur-, also Freizeitfußball unterwegs ist, mitnimmt und so ein bisschen von ihrer Geschichte erzählt, was sie selber erlebt hat in Fußballvereinen. Das sind natürlich negative, wie aber auch positive, bestärkende Erfahrungen und wie sie dann so schlussendlich ihren heutigen Verein gefunden hat. Und ich fand das sehr toll. Charlotte erzählt irgendwie sehr persönlich und es gibt über dieses Persönliche hinaus dann aber auch viel so strukturellere Informationen zum Fußball und wie das so in der Verbandspolitik alles funktioniert, wie Transpersonen eigentlich heute sowohl im Profi- als auch im Amateurfußball eingebunden sind, welche Hürden sie da zu nehmen haben. Und ich fand das irgendwie sehr gut und finde, diesen Podcast kann man sich auf jeden Fall mal anhören.
Sehr schön, total spannend. Bist du da forschungsmäßig drauf gekommen oder wie kam es?
Nee, ich war einfach im Urlaub und hab mal geurlaubt und bin da irgendwie drauf gekommen. Ja, nee, war wirklich, fand ich wirklich irgendwie gut. Kann ich sehr empfehlen. Selma, was hast du denn heute dabei?
Ja, ich habe mitgebracht ein Buch. Ich habe mal wieder gelesen. Das findet ja leider nicht so häufig statt in meinem Leben, dass ich auch Romane lese. Und zwar, ich habe zu Weihnachten geschenkt bekommen, Mareike Fallwickel und Alle so still. Und an dem Buch hat mich sehr angesprochen das Thema. Also hinten muss man vielleicht erstmal einleitend, steht vom Verlag selbst natürlich beschrieben als ein großer feministischer Gesellschaftsroman über Widerspruchsgeist und Solidarität. Und der Widerspruchsgeist, der besteht darin, dass das Thema des Buchs ist, dass spontan, ungeplant und aus einer großen Erschöpfung heraus alle Frauen oder sehr, sehr viele Frauen in dem Ort, in dem es spielt, ich denke auch in dem Land, in dem es spielt, auf einmal die Arbeit niederlegen. Also sich buchstäblich auf die Straße legen und nichts mehr tun. Also eigentlich ein großer, um sich greifender und nicht am nächsten Tag wieder aufhörender feministischer Streik. Und so ja, findet das Buch statt, so ein bisschen auf der Schneide zwischen Utopie und Dystopie, weil daraus ganz viel Utopisches, wie ich finde, resultiert und andererseits aber natürlich auch Dystopisches, weil es geht nicht ohne Gegenwehr vonstatten. Und es greift auf eine sehr plastische und man muss sagen, zum Teil etwas plakative Art und Weise, führt es einfach verschiedene Facetten nochmal vor Augen des Ausmaßes, wie stark irgendwie unser kapitalistisches und patriarchales System auf der Ausbeutung von Frauen basiert und aber gleichzeitig, und das ist das utopische Moment, welche Macht Frauen haben, wenn sie sich denn entscheiden, ihre Arbeit niederzulegen oder da auf einmal und zwar als Kollektiv nicht mehr mitzuspielen. Und deswegen, ja, habe ich das mitgebracht, vielleicht eben auch als eine Utopie, die wir vielleicht selber auch nochmal mehr mitnehmen könnten oder wieder ernsthaft drüber nachdenken könnten, ob es nicht auch mal wieder Zeit wäre, zu streiken und nicht mitzumachen.
Aber eigentlich finde ich das gar nicht so utopisch, weil jedenfalls vorletztes Jahr auf der CSW, also Commission on the Status of Women in New York, waren Vertreterinnen von UN Women, die eigentlich das genau planten, nämlich so einen sehr länderübergreifenden großen feministischen Streik. Als Beispiel diente dann der isländische Streik, der wirklich, wo so viele auf die Straße gegangen sind. Ja, also vielleicht sollten wir das weiter anstoßen.
War das. Ja, genau. Ja, klar. Ich meine, auf jeden Fall, wir kennen ja auch den feministischen Streik, der ja auch traditionell seit ein paar Jahren am 8. März stattfindet. Vor ein paar Jahren war der in Spanien auch sehr groß. Island ist natürlich immer die Referenz, wo eben 75 das wirklich in einem sehr großen Stil vollzogen wurde. Aber in dem Buch wird es natürlich auf die Spitze getrieben von, die Frauen legen sich buchstäblich einfach auf die Straße und machen alle nichts mehr. Und es bricht einfach alles zusammen. Und die warten auch nicht auf den, wir machen das jetzt. Ne? Das kommt nicht von UN Women, sondern es kommt aus, wir können alle kollektiv nicht mehr. Gut. Punkt. Dilo, was hast du dabei?
Ich gehe extrem gerne ins Kino und habe letztens einen Film geguckt, der super empowernd ist, also aus so einer tragischen Situation heraus entstanden ist, von dem Regisseur, der auch, ich weiß nicht, ob ihr den Film geguckt habt, aber Die Reise des jungen Che, der war damals Anfang der 2000er, ein super guter Film. Und dieser Film heißt jetzt Für immer hier. Und handelt von einer, sozusagen einem Einzelfamilienschicksal im Rahmen der Militärdiktatur in Brasilien, damals in den 70ern, wo der Ehemann von zu Hause inhaftiert wurde und dann natürlich verschwunden ist vom System, vom Staat. Und das war natürlich eines der schlimmsten Verbrechen damals bei den ganzen Militärdiktaturen in Lateinamerika, also dieses Verschwinden lassen und dass die Angehörigen überhaupt nicht wissen, was mit ihren liebsten Verwandten, Bekannten etc. passiert ist. Und die Ehefrau von ihm, die ist im Mittelpunkt dieses Films, Eunice Paiva, die lässt sich aber davon irgendwie nicht unterkriegen, sondern erfindet sich quasi neu mit ihren Kindern, zieht weg und studiert dann Jura, wird dann zur Menschenrechtsanwältin und gibt wirklich diesen Kampf jahrzehntelang nicht auf, endlich über das Schicksal ihres Mannes eine offizielle Info zu bekommen. Und ganz zum Schluss ist, vielleicht darf ich jetzt nicht zu viel spoilern, aber es ist irgendwie eine ganz absurde Szene, und das spoilere ich jetzt nicht, aber es ist eigentlich ein trauriger Fakt, der sie aber so glücklich macht. Und ich finde, das Tolle an diesem Film ist, die Stärke dieser Frau, wie sie es schafft, sich auch nochmal neu zu erfinden, nicht unterkriegen zu lassen und gleichzeitig aber auch nicht entmutigen lässt, weil sie auch während des Films, also da gibt es so eine Szene, wo sie mit ihrer Familie fotografiert wird und da heißt es, sie sollen traurig gucken, weil ja quasi das mit ihrem Ehemann passiert sei und sie sagt, nein, wir lachen jetzt und dann lacht sie mit ihren Kindern und es ist einfach ein wirklich sehr, sehr toller Film, also sowieso historisch sehr interessant, aber auch diese Frau ist einfach extrem inspirierend. Und das ist eine wahre Begebenheit. Also das ist jetzt nicht, ja.
Klingt auch sehr toll. Kenne ich noch nicht.
Toll.
Ist mega gut.
Sehr schön. Dann haben wir jetzt viele Empfehlungen für freie Zeit, um etwas zu gucken, zu lesen oder zu hören. Und würde sagen, damit können wir schließen, Dana, oder? Und haben aber noch eine ganz wichtige Hausmitteilung zu machen.
Genau. Kleine Info noch zum Abschluss. Aber erstmal vielleicht vielen Dank an dich, Dillo.
Danke euch.
Vielen Dank.
Ganz zum Ende haben wir noch eine Sache, auf die wir hinweisen sollen oder wollen. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist das heute die 49. Folge, das heißt die 50. Folge Justitias Töchter. Die steht bald an. Dann haben wir 50 Folgen in 5 Jahren hier aufgenommen. Und zu diesem Jubiläum haben wir uns vorgenommen, und das haben wir uns eigentlich gar nicht so richtig vorgenommen, sondern das hat die DJB-Geschäftsstelle sich vor allen Dingen vorgenommen und wird uns da auch ein klein wenig überraschen, weil wir über die Folge gar nicht so ganz so viel selber wissen. Aber was wir wissen ist, dass es die Möglichkeit gibt, im Rahmen eines großen Ask Me Anything oder Ask Us Anything Fragen zu stellen. Also wenn ihr irgendetwas zum Podcast schon immer mal wissen wolltet oder Lust habt, euch mit einer Frage zu beteiligen, ich glaube, die werden auch eingespielt dann könnt ihr das gerne machen. Da gibt es unterschiedliche Wege, uns zu erreichen. Ihr könnt uns eine Sprachnachricht schicken an Signal oder iMessage. Ihr könnt uns was mailen. Ihr könnt uns bei Insta schreiben. Die genauen Wege dazu verlinken wir euch in den Shownotes.
Justitias Töchter. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.